Wie kann man angemessen erinnern an die Opfer rechter Gewalt und wie erinnern auch an die Verbrechen des NS-Regimes und wie umgehen mit der Angst davor, dass die menschenverachtenden Verbrechen des NS-Regimes nicht in Vergessenheit geraten oder sogar verharmlost werden? Das alles sind Fragestellungen, die sich aktuell im Zuge eines Generationswechsels immer wieder aufdrängen. Seit über 10 Jahren werden Debatten darüber geführt, welche Herausforderungen sich stellen mit dem Ableben von Zeitzeuginnen aus der NS-Zeit. Und mit diesen Fragen beschäftigt sich auch die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, kurz die VVN-BDA. Cornelia Kehrt ist Bundesvorsitzende von der VVN-BDA und mit ihr wollen wir nun ins Gespräch kommen, eben über den Generationswechsel und auch die neuen Herausforderungen. Cornelia Kehrt, Sie setzen sich ja schon seit vielen Jahren für Antifaschismus ein. Erinnern Sie sich denn noch an den Moment, als Sie zum ersten Mal von den Verbrechen des Naziregimes erfahren haben?
Ja, daran erinnere ich mich sehr gut. Ich bin ja schon ein bisschen älter, 1954 geboren, 1960 eingeschult worden und habe in meiner ganzen Schulzeit nichts darüber gehört, weil mein Geschichtsunterricht immer im Jahr 1918 endete und war als junge Schülerin in Frankreich im Schüleraustausch und habe dort bei meiner Gastfamilie zum ersten Mal von den deutschen Verbrechen gehört. Und das hat mich, es hat mir fast den Boden unter den Füßen weggezogen, es hat mich nachhaltig verunsichert. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich den Leuten ins Gesicht gucken kann. Und ich sag mal, dieses Gefühl, ja, ist mir bis heute eigentlich geblieben. Ich bin Menschen wie Peter Gingold, jüdischer Kommunist, Resistenzkämpfer und bis zu seinem Tod Bundessprecher unserer Vereinigung, unglaublich dankbar für seine Sicht auf die Dinge, dass es nicht entscheidend ist, wo man herkommt, sondern dass es entscheidend ist, wo man selbst Position bezieht. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig für die nachwachsenden Generationen und war sehr wichtig für mich persönlich, überhaupt umgehen zu können mit dieser Geschichte.
Wo man selbst Positionen bezieht. Sie haben jetzt von Ihrer eigenen Erinnerung gesprochen. Wie nehmen Sie denn aktuell das Erinnern an den Holocaust in Deutschland wahr? Würden Sie sagen, dass sich die Erinnerungskultur vielleicht auch eben seit Ihrem Moment, als Sie das erste Mal von den Verbrechen des Naziregimes erfahren haben, verändert hat?
Naja, selbstverständlich. Das war ja Anfang der 1970er Jahre. Und wenn ich sage, ich habe in meiner Schulzeit überhaupt nichts darüber gehört, das hat sich natürlich gewaltig geändert. Es steht überall auf dem Lehrplan, es gibt den 27. Januar als Gedenktag, es wird am 9. November erinnert und wenn man das Fernsehen einschaltet, gibt es Dokumentation über Dokumentation, kann man sehen. Das ist das eine. Das andere ist, Sie haben vorhin gesprochen, die Erinnerung und das Thema Zeitzeugen. Und ich würde mal sagen, zur Erinnerungskultur gehört ja nicht nur, dass es Gedenktage gibt und schöne Reden und irgendwo ein Kranz niedergelegt wird, sondern zur Erinnerungskultur gehört ja eben auch immer, was man daraus macht. Und ich erinnere mich noch sehr gut an 1999, als eine rot-grüne Bundesregierung die Bundesrepublik wieder zur kriegsführenden Macht gemacht hat. Das war ja sozusagen ein Bruch mit dem, was nach 1945 war, dass Deutschland eben nie wieder Krieg führen sollte. Und dieser Krieg ist von dem damaligen grünen Außenminister Josef Fischer begründet worden mit dem Satz, nie wieder Auschwitz. Und ich muss mal ehrlich sagen, das war auch ein Bruch mit einer Tradition und vor allen Dingen ein Bruch mit, ich würde mal sagen, mit allem, was mit Scham über die deutschen Verbrechen verbunden ist. Denn wenn das Land der Täter das größte Menschheitsverbrechen oder Auschwitz als Symbol für das größte Menschheitsverbrechen bisher überhaupt benutzt, um andere Konflikte in der Welt zu einem zu machen, in dem nun ausgerechnet Deutschland Bomben auf ein anderes Land werfen muss, das ist eigentlich unerhört. Und damals hat es noch genügend Überlebende gegeben, eben Peter Gingold zum Beispiel oder Esther Bejarano, die wir am vergangenen Sonntag beerdigt haben. Die haben mit vielen anderen Überlebenden damals eine ganz große Anzeige gemacht, wo sie diese Äußerung und diese Begründung, nie wieder Auschwitz, Begründung für den Wiedereinstieg Deutschlands in einen Krieg, eben qualifiziert haben als den Skandal, der es ist. Und gerade die Tage habe ich gelesen, dass Herr Habeck als aktueller grünen Vorsitzender in die Ukraine gefahren ist, sich dort auch nach Babi Yar begeben hat, dem Ort, in dem 80 Jahre vorher die deutschen Besatzer hunderttausende Menschen ermordet haben und dann anschließend im Bus laut FAZ sagt, dass Bilder in ihm aufgestiegen seien, Erinnerungen aus den 90er Jahren aus dem Krieg in Bosnien. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das finde ich eine unerhörte Instrumentalisierung des deutschen Menschheitsverbrechens für die Relativierung erstens dieser Menschheitsverbrechen einerseits und andererseits eben für die Legitimation von deutscher militärischer Intervention heute. Und ich finde, wenn man über Erinnerungskultur spricht, kann man eben nicht nur darüber sprechen, was hat sich getan. Auschwitz steht auf den Lehrplänen. Es gibt den 27. Januar als Gedenktag. Aber was wird daraus sozusagen als Lehre gezogen? Und da mache ich mir ehrlich gesagt mehr Sorgen, als dass ich sehe, dass sozusagen substanziell das Richtige daraus folgt.
Jetzt haben Sie auch schon die ZeitzeugInnen erwähnt. Wenn wir darauf blicken, wie Geschichte vermittelt wird, welche Rolle nehmen denn Ihrer Meinung nach ZeitzeugInnen dabei ein?
Naja, ganz grundsätzlich ist das Wort ZeitzeugInnen ja ein neutraler Begriff. Das heißt, ZeitzeugInnen sind Menschen, die zu irgendetwas aus ihrem Leben Bericht abgeben können, immer aus ihrer jeweiligen Perspektive. Und selbstverständlich ist es so, dass diejenigen, die einen Bericht von jemandem hören, der etwas selbst erlebt hat, davon anders angesprochen werden als von der Dokumentation im Fernsehen oder von der Lektüre eines Sachbuchs. Im Hinblick auf die Zeitzeuginnen, die Überlebende des Naziterrors gewesen sind, heißt das natürlich, dass den Opfern sozusagen eine Person oder durch eine Person repräsentiert werden, die man persönlich erleben kann, die ihre Geschichte erzählt, und dann werden halt eben aus, ich sag mal, Zahlen im Geschichtsunterricht ganz persönliche Erlebnisse, die eben dann auch bei denen, die zuhören, wirken. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil der Arbeit mit Zeitzeuginnen, weshalb ja auch viele unserer Überlebenden in Schulen gegangen sind oder sich mit Jugendgruppen getroffen haben und eben persönlich Zeugnis abgelegt haben. Das ist etwas, was zunehmend nicht mehr stattfinden wird, denn 76 Jahre nach 1945, die Zeit der Zeitzeugin sozusagen nahezu ans Ende gekommen.
Wenn wir nochmal blicken auf den letzten Bundeskongress der VVN-BDA, da wurde ja auch eben über einen Generationswechsel gesprochen und dabei sind Konzepte entstanden, wie eine angemessene Erinnerungskultur in der VVN-BDA aussehen könnte. Was ist denn bei dem Bundeskongress besprochen worden?
Ja, also nicht nur bei diesem, sondern wir haben 2016 sogar einen ganzen Kongress gemacht, der sich nur damit beschäftigt hat, Geschichtspolitik und Erinnerungsarbeit. Das eine ist natürlich, dass ja nach wie vor wir die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes im Namen tragen. auch wenn die Verfolgten selber nicht mehr leben. Und da geht es natürlich einerseits darum, wie können wir deren Erbe bewahren und wie können wir deren Zeugnis fruchtbar machen in den Zeiten, in denen sie selbst eben nicht mehr leben. Und da geht es darum, sozusagen neue Formate zu entwickeln, zum Beispiel szenische Lesungen aus Biografien, zum Beispiel virtuelle Stadtrundgänge, wo man ihre Worte sozusagen mitnimmt und dergleichen mehr. Es geht aber auch darum, dass wir heute auch sehen, dass es nicht nur Opfer der Faschisten an der Macht gibt, sondern dass eben nach wie vor Nazis mordend durch die Länder ziehen. Wir haben mehr als 200 Todesopfer von Nazi-Gewalt in Deutschland seit 1990 und auch davor hat es ja sozusagen Opfer von Nazi-Gewalt gegeben. Das heißt, wir glauben, wir müssen sozusagen auch unsere Perspektive ein bisschen verändern und müssen in einer Gesellschaft, in der ein hoher Prozentsatz und ein wachsender Prozentsatz von Menschen einen sogenannten Migrationshintergrund hat, natürlich auch den Blick auf das Thema weiten. Einerseits auf die, die heute wesentlich bedroht sind von Nazis. Andererseits leben ja bei uns auch Menschen, die Gewalterfahrung und Unterdrückungserfahrung in ihren Herkunftsländern erlebt haben. Auch faschistische Diktaturen erlebt haben in ihrer Familiengeschichte. Zum Beispiel, sagen wir mal, Menschen, die aus Chile oder damals aus Portugal eingewandert sind und so weiter. Auch aus der Türkei. Das heißt, wir müssen auch andere Erfahrungen in unsere Erinnerungsarbeit mit einbeziehen und von daher die Perspektive weiten. Und es gibt die Debatte zu Recht über Wurzeln des Faschismus, die weiter zurückliegen und die sozusagen auch im Kolonialismus ja schon eine Rolle gespielt haben und bei den kolonialen Verbrechen. Das sind alles Themen sozusagen für die Erinnerungspolitik, nicht für die Erinnerungspolitik, sondern für die Erinnerungsarbeit der Zukunft. Perspektive erweitern einerseits, aber halt eben auch neue Formate, um die Erfahrung unserer Überlebenden und der Gründerinnen der Verfolgten des Naziregimes eben sozusagen weiter lebendig zu halten.
Darauf nochmal zu sprechen zu kommen, welche Auseinandersetzung darf es denn dabei Ihrer Meinung nach auf gar keinen Fall fehlen, wenn wir eben über die aktuelle Erinnerungskultur sprechen?
Man darf nicht nur über die Opfer sprechen, sondern muss auch über die Täter sprechen. Und da gibt es jetzt im Moment in Hamburg zum Beispiel einen Paradefall. In Hamburg ist im Zusammenhang mit der Entwicklung der, glaube ich, bundesweit bekannten Hafencity der Blick wieder auf den ehemaligen Deportationsbahnhof gerichtet worden, der nämlich in diesem Gebiet lag. Und dort ist inzwischen ein, wie ich finde, sehr guter Erinnerungsort an deportierte Jüdinnen, Juden, Sinti und Roma entstanden. Dazu wird es ein Dokumentationszentrum als Lernort für Jugendliche geben, der allerdings, dessen Bau einem privaten Investor übertragen wurde, der jetzt den Rest des Gebäudes über dem Dokumentationszentrum vermietet hat an die Firma Wintershall. Die Firma Wintershall ist selbst eine Firma, die zehntausende ZwangsarbeiterInnen beschäftigt hat, unter anderem. Und die Firma Wintershall gehört, also ist mittlerweile Wintershall DEA, gehört zu 67% der BASF, die ihrerseits Gründungs- und Nachfolgekonzern der IG Farben war. Das heißt, das soll über ein Dokumentationszentrum, das erinnert an die Opfer der Deportationen, eine Firma einziehen, die im Prinzip Repräsentantin der Täter ist, nämlich in dem Fall der IG Farben einerseits und andererseits in geringerem Umfang auch der Wintershall selbst. Also ich denke, das geht überhaupt nicht. Die Opferverbände sagen auch, das geht überhaupt nicht. Und ich finde, in der Auseinandersetzung um die Geschichte darf nicht einfach an Gedenktagen ein Kranz abgelegt werden mit einer Rede, die in der Vergangenheit weilt, sondern die Frage Täter, Opfer, Profiteure steht immer noch. Und ich glaube, es gehört auch dazu zu sagen, dass Firmen, die ihre Firmengeschichte jetzt kritisch sehen, deswegen ja sozusagen noch lange nicht erwarten können, dass alles wieder gut gemacht sei.